Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Hören Sie nun ein Gespräch, das Stefan Dethjen heute Mittag mit dem Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann unter der gläsernen Kugel des Berliner Reichstags geführt hat. In den Pausen einer Kammermusikreihe mit Mitgliedern des Deutschen Symphonieorchesters geht es dort regelmäßig um die Erörterung gesellschaftlicher und politischer Perspektiven.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir zu diesem Gespräch in der Konzertpause hier unter der Reichstagskoppel den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann, begrüßen können. Herzlich willkommen, Herr Oppermann. Danke. Herr Oppermann, Sie haben, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, anderthalb Jahre, einen interessanten Rollen, aber auch Perspektivwechsel hinter sich. In der letzten Wahlperiode noch in der ersten Reihe Ihrer Fraktion als Fraktionsvorsitzender, jetzt als Vizepräsident oben auf dem Präsidium, der Blick ins Plenum herunter. Was verändert sich da bei diesem anderen Blick auf das Parlament? Was sieht man vielleicht, was man vorher nicht gesehen hat?
Nun, man sieht unterschiedliche Dinge, das ist klar. Wenn man Fraktionsvorsitzender ist, dann sitzen die Abgeordneten hinter einem. Man sieht die Regierung, man sieht den Bundesrat. Wenn man als Präsident amtiert, dann hat man das ganze Plenum mit jetzt 709 Abgeordneten vor sich. Das ist eine völlig andere Perspektive. Aber es ist auch ein starker Rollenwechsel von der Funktion her.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat Sie mal porträtiert als den schärfsten Angreifer, den die SPD je hatte. Schrieb dann im Porträt, der Mann liebt es, scharf und zugespitzt zu formulieren und so ballert er los. Das kann man als Präsident dann nicht mehr machen.
Nein, das können Sie als Präsident nicht mehr machen, in der Tat. Das waren übrigens die vier Jahre, wo wir in der Opposition waren. Ansonsten, ich bin 2005 in den Bundestag gekommen, nachdem ich vorher 15 Jahre im Landtag war. Und in dieser ganzen Zeit waren wir mit Ausnahme dieser vier Jahre schwarz-gelbe Bundesregierung immer in der Regierung. Und Fraktionsvorsitzender in einem Parlament wie dem Bundestag, das ja im internationalen Vergleich ein starkes Parlament ist. Dieser Bundestag wählt die Bundeskanzlerin, er beschließt alle Gesetze, den Haushalt. Die Bundeswehr kann keinen Schritt ins Ausland machen, ohne dass vorher der Bundestag zugestimmt hat. In einem so starken Parlament spielen natürlich die Fraktionsvorsitzenden eine Schlüsselrolle. Denn keine wichtige Entscheidung kann ohne sie letztlich gefällt werden. Und insofern haben sie natürlich als Fraktionsvorsitzende eine enorme gestaltende Funktion. 14 Stunden am Tag. Sie müssen auch immer am Ball bleiben, auch zu allen Themen sprechfähig sein, in den Themen drin sein. Natürlich müssen sie viermal am Tag die Agenturmeldungen lesen, damit sie in jeder Frage auf der Höhe der Zeit sind und natürlich noch viele andere Gespräche führen. Als Präsident kann man sich auch den Terminkalender voll machen. Und ich mache das gerne, denn mir macht ja politische Arbeit Spaß. Aber es gibt einen großen Unterschied. Sie sind nicht mehr für Ihre Fraktion der Sprecher, sondern fürs ganze Parlament. Sie müssen zusammenführen, Sie müssen ordnen, Sie müssen in einer zurückgenommenen Rolle agieren. Und Sie haben natürlich keine politische Macht mehr. Das ist leider so.
Ja. Aber, und diese Funktion, die Sie jetzt abstrakt beschrieben haben, ordnen, Debatten ordnen, die ist jetzt gerade in diesem Bundestag natürlich eine besondere geworden. Das ist oft gesagt worden mit der neuen Zusammensetzung des Bundestages, so vielfältig wie nie. Sechs Fraktionen sitzen da vor Ihnen, aber auch mit dem Einzug eines neuen Stils, eines neuen Debattenstils. In die Debatten des Bundestages hat sich da einiges verändert. Es gibt immer wieder zwei Beschreibungen. Die einen sagen, die Debatten sind lebendiger geworden. Das tut der Demokratie, auch dem Parlamentarismus letztlich gut. Es ist richtig, dass auch mit dem Einzug der AfD wieder vielfältigere, auch unbequeme Stimmungen in der Bevölkerung im Parlament aufgegriffen sind und vertreten werden, zu Wort kommen. Und andere sagen, das Parlament ist in der Krise, der Einzug eines aggressiven Populismus, immer schwierigere Mehrheitsbildungen angesichts dieser Vielzahl von Fraktionen wird da genannt. Welcher Beobachtung stimmen Sie eher zu?
Eigentlich gönnt man der AfD ja kein Kompliment. Deshalb widerstrebt es mir zu sagen, die AfD hat den Deutschen Bundestag interessanter gemacht. Aber wahr ist, die Debatten sind auf jeden Fall schärfer geworden. Früher hat der Bundestag über Meinungsverschiedenheiten zu Sachfragen debattiert. Das hat sich geändert. Das tun wir immer noch. Aber wir diskutieren jetzt über grundsätzliche Wertekonflikte, über grundsätzliche Haltungsfragen. Das ist ein großer Unterschied. Und fast in jeder Sachdebatte scheint der Wertekonflikt auf, weil die AfD natürlich auch ein bisschen Fundamentalopposition betreibt. Sie greift das System an. Sie nennt ja auch die Parteien, die anderen Parteien, Altparteien. Und sie nennt die Presse Lügenpresse oder die Wissenschaft wird unter Ideologieverdacht gestellt. Die Klimaforscher werden diskreditiert. Also es geht schon ein bisschen darum, die Institutionen, die unsere Demokratie stützen und zusammenhalten, zu delegitimieren. Und das ist natürlich, da wird die Systemfrage gestellt. Und deshalb sind die Debatten jetzt anders, sind leidenschaftlicher. Viele Abgeordnete, die immer dachten, unser System, das seit 70 Jahren unsere liberale Demokratie, unsere offene Gesellschaft, in der wir seit 70 Jahren leben, die uns Demokratie, Frieden, Freiheit und Wohlstand beschert hat, die sei gegeben. Und jetzt wird sie in Frage gestellt. Sie wird herausgefordert und viele Abgeordnete müssen sich jetzt erstmal auf die grundlegenden Werte und die Frage besinnen, was ist eigentlich wirklich wichtig in diesem Land, was müssen wir verteidigen und was müssen wir tun, damit wir auch künftig ein lebenswertes Land bleiben. Das ist eine Herausforderung, die hat die AfD bewirkt. Gut, dass wir diese Herausforderung jetzt so bewältigen können im parlamentarischen Diskurs und dass der Konflikt nicht auf der Straße ausgetragen wird.
Also Sie sagen, Sie können das bewältigen. Das heißt, das ist ein Lerneffekt, den Sie jetzt auch erlebt haben in den letzten anderthalb Jahren.
Ja.
Da hat sich was verändert vielleicht. Können
ja,
Sie das
natürlich
beschreiben, was sich im Umgang mit der Partei von Seiten der anderen, vielleicht auch bei Ihnen im Präsidium, aber vielleicht auch gerade bei der AfD, als diesen spektakulären Newcomern im Parlament verändert hat?
Im Präsidium ist die AfD ja noch nicht vertreten. Ihre Kandidaten und Kandidatinnen sind bisher durchgefallen. Zwar steht in unserer Geschäftsordnung, dass jede Fraktion Anspruch auf einen Platz im Präsidium hat, aber andererseits müssen die auch von der Mehrheit des Plenums gewählt werden. Und das ist bisher noch keinem AfD-Kandidaten gelungen. Was hat sich verändert? Es ist der AfD jedenfalls gelungen, sich gegen alle anderen Fraktionen zu stellen. Interessanterweise gibt es jetzt in grundlegenden Fragen eine größere Einigkeit bei den anderen Fraktionen. Also bei der FDP, bei den Grünen, bei den Linken und bei den Parteien der Großen Koalition. Da gab es ja früher auch mal Differenzen. Ich erinnere daran, dass auch die Linken in Bundestagssitzungen gegen die Regeln verstoßen haben, Transparente hochgehalten haben in verschiedenen Situationen. Bundestagspräsident Norbert Lambert hat einmal die gesamte linke Fraktion aus dem Bundestag verwiesen.
Wenn man an Bonn zurückdenkt, die Grünen, heftige Geschäftsordnungskonflikte, genau. Debatten.
Aber jetzt haben wir so eine Konstellation, wo sozusagen die AfD sich als der, sag mal, Lümmel auf dem Schulhof präsentiert und die anderen verbünden sich gegen diesen Lümmel in Anführungsstrichen. Und das ist jetzt erstmal, die Rollen sind jetzt erstmal so verteilt. Mhm. Mal gucken, ob im Laufe der Wahlperiode noch Bewegung in diese Konstellation kommt. Ich würde mir ja auch wünschen, dass die AfD sich weiterentwickelt. Und am Anfang war das für mich offen, ob das eine nationalkonservative Partei wird, die diesen Staat und diese Demokratie im Grundsatz bejaht, aber ganz andere Zielrichtungen verfolgt, oder ob sie eher sich radikalisieren und eine rechtspopulistische Partei sind. Bisher haben sie sich nur radikalisiert und sind rechtspopulistischer geworden. Ob sie den Weg zurückfinden zu einer nationalkonservativen Partei, weiß ich noch nicht.
Andere Beobachtung, die Ihnen natürlich ins Auge sticht, auch ins Auge gestochen ist, Sie haben sie problematisiert, ist die Beobachtung, dass dieses Parlament unter uns hier im Plenarsaal so groß ist wie nie zuvor, 709 Abgeordnete. Das betrifft, wir haben jetzt eben gesprochen, hauptsächlich über das Bild des Parlaments als Debattenparlament, als Ort, an dem lebendig die großen politischen Themen dieses Landes ausgefochten werden, transparent. Die andere Beschreibung, die gerade der Bundestag auch immer für sich in Anspruch genommen hat, ist die eines Arbeitsparlaments, in dem es darum geht, Arbeitsfähigkeit herzustellen. Und das wiederum hat dann was mit der Größe zu tun. Viele sagen, auch Sie gehören zu denen, die sagen, das ist eine Gefahr für das Parlament, wenn es zu groß wird. Warum eigentlich? Das britische Unterhaus, ich habe es nochmal nachgeschaut, hat 650 Abgeordnete, also bei einer doch markant kleineren Bevölkerung des Vereinigten Königreichs. Also so groß ist der Bundestag im Vergleich dazu nun auch wieder nicht.
Aber trotzdem ist der Bundestag das mit Abstand größte Parlament, das in demokratischen Staaten gewählt wird. Das britische Oberhaus ist kein Vergleich, denn das hat wenig zu sagen. Und viele Mitglieder des Oberhauses werden auch ernannt, die werden gar nicht gewählt. Aber Sie haben ja die beiden Begriffe genannt, auf die es ankommt. Arbeitsparlament auf der einen Seite und Debattenparlament auf der anderen Seite. Beide Funktionen sind wichtig. Arbeitsparlament heißt, also wir müssen an Gesetzen arbeiten, wir müssen Sachverstand in das Parlament hereinholen, am Ende vernünftige Kompromisse auch hinbekommen und handlungsfähig sein. Debattenparlament, das bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger stets das Gefühl haben, dass die Probleme in diesem Land, auch ihre Sorgen, in kontroversen Debatten im Parlament abgebildet werden. Und da hatten wir in der letzten Wahlperiode ein großes Problem. Als 2015 eine Million Flüchtlinge nach Deutschland kamen, waren sich im Bundestag alle einig, waren alle mehr oder weniger einer Meinung. Und die in der Gesellschaft, die Sorgen hatten,
oder die Konflikte liefen quer durchs Regierungslager, durch die Jugendvereine.
Immer durch, aber sie wurden unterdrückt. Sie wurden nicht offen ausgetragen. Das war das Problem. Ich hatte Volker Kauder mal vorgeschlagen, als Fraktionsvorsitzender, lass uns eine große Generaldebatte über Flüchtlinge machen, über die Fluchtursachen, über die Sicherung von Außengrenzen der Europäischen Union, über Integrationsfragen, über Einwanderung, über alles, was damit zusammenhängt. Wie kriegen wir das hin? Wie muss es gemacht werden, sodass die große Mehrheit der Deutschen das akzeptieren kann und wir weiter in Frieden leben können? Dazu ist es nicht gekommen, weil er natürlich Angst hatte, dass die ganzen kontroversen Positionen in der CDU zu dieser Frage und in der CSU insbesondere aufbrechen würden. Also gab es diese große kontroverse Generaldebatte. Ich hatte vorgeschlagen, wir müssen 2 Tage über dieses Thema debattieren. Ich glaube, da hätte der Bundestag zeigen können, dass er in der Lage ist, auch Sorgen der Menschen aufzugreifen. Und sie hätten vielleicht dann weniger das Bedürfnis gehabt,
eine Protestpartei zu wählen. Nach dem, was Sie eben geschildert haben, hätte das auch nichts geholfen, weil das Parlament eben deswegen dysfunktional war, weil die klassische Spaltung der Positionen zwischen Regierung und Opposition nicht mehr funktioniert hat, weil eben der Meinungsstreit allenfalls innerhalb des Unionslagers so heftig ausgetragen worden wäre.
Klar, das haben die jedenfalls gab es keine offene Gegenposition im Bundestag, an der man sich hätte abarbeiten müssen und mit der man sich hätte auseinandersetzen müssen. Das war in der letzten Wahlperiode ein Problem. Und jetzt sind wir ein übergroßes Parlament, 709 Abgeordnete, das sind 111 über der gesetzlichen Mitgliederzahl von 598. Und das ist jetzt auch für die Arbeitsfähigkeit ein Problem, denn wir haben einzelne Ausschüsse. Im Wirtschaftsausschuss beispielsweise sitzen 49 Abgeordnete. Das sind fast so viele wie im Saarländischen Landtag mit 51. Das heißt also, ich kenne Ausschussarbeit aus dem Landtag, wo wir 20 Leute im Ausschuss hatten. Da kann man kontrovers diskutieren, da kommt man öfter zu Wort. Hier wird jetzt in diesen Großausschüssen wird die Redezeit reglementiert, da kriegt man 1 oder 2 Minuten und dann kommen erst mal 6 andere dran. Und dann kommt man, wenn man überhaupt ein zweites Mal drankommt, ist es gut. Ich bin eher dafür, dass wir wieder zur gesetzlichen Mitgliederzahl zurückkehren, dass der Bundestag auf seine gesetzliche Größe von knapp 600 Abgeordneten wieder reduziert wird, damit er vernünftig arbeiten kann und vor allen Dingen, damit er die Botschaft aussendet, wenn es um uns selbst geht, sind wir nicht grenzenlos großzügig, sondern halten uns nach Möglichkeit an die Regeln.
Sie haben einen Vorschlag gemacht. Herr Oppermann, Sie haben einen wirklich interessanten Vorschlag gemacht, der die Zusammensetzung des Parlaments ändern würde, wahrscheinlich auch verkleinern würde, erheblich verkleinern würde, aber eigentlich auf eine ganz andere Beobachtung abzielt, nämlich auf den geringen Frauenanteil in diesem Bundestag, so gering wie ganz lange nicht mehr. Sie haben einen Vorschlag gemacht, der auf Parität herauslaufen soll. Vielleicht erläutern Sie kurz, was der Kern dieses Vorschlages ist und wie das funktionieren würde.
Wir haben ja ein im Allgemeinen akzeptiertes Wahlrecht mit 2 Stimmen. Die Wählerinnen und Wähler haben doppelte Gestaltungsmacht. Mit ihrer ersten Stimme können sie die Kandidaten bestimmen, die sie im Wahlkreis vertreten. Mit der 2. Stimme bestimmen sie die Zusammensetzung des Parlaments. Und die Größe des Bundestages kommt jetzt daher, dass in einigen Bundesländern große Parteien wie die CDU, obwohl sie nur noch 39% haben bei den Zweitstimmen, mit der Erststimme aber alle Wahlkreise gewinnen, sodass sie schon 50% der Stimmen haben, obwohl sie nur 39% Anteil an den Wählern haben. Das nennt man Überhangmandate. Die müssen wiederum ausgeglichen werden, weil ja das Entscheidende, die Zusammensetzung des Bundestages, durch die Zweitstimme bestimmt wird. Und deshalb wird der Bundestag so groß. Und wenn wir jetzt die Zahl der Wahlkreise reduzieren, dann haben wir einen Puffer für die Überhangmandate und die Ausgleichsmandate, sodass, wenn wir nur statt 298 Wahlkreisen, 299 Wahlkreisen, bei der letzten Bundestagswahl nur 240 Wahlkreise gehabt hätten, dann wäre der Bundestag nur einige wenige Mandate größer geworden, aber nicht gleich 111. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt bin ich der Meinung, wir sollten die Wahlkreise größer machen und dort zwei Kandidaten, zwei Personen aufstellen, einen Mann und eine Frau. Und dann gibt es ein Dreistimmenwahlrecht. Die erste Stimme für einen Mann, die zweite Stimme für eine Frau und die dritte Stimme für die Partei. Dadurch würde dann sichergestellt, dass in jedem Wahlkreis ein Mann und eine Frau gewählt werden. Und wir hätten nicht mehr das Problem, dass der Bundestag immer größer wird, aber der Anteil der Frauen immer kleiner. Das ist ein untragbarer Zustand, den müssen wir dringend ändern.
Also drei Stimmen, Männer, Frauen, Stimme, das ist ein Vorschlag, der jetzt hier zumindest teilweise auf Zustimmung stößt, aber natürlich eine ganz interessante, sehr grundsätzliche Debatte darüber ausgelöst hat. Was ist eigentlich das Wahlrecht? Was würden Quoten im Wahlrecht bedeuten? Die Kritiker eines solchen Vorschlages sagen, er beschränkt die Wahlfreiheit. Das ist nun mal die Freiheit der Wählerinnen und Wähler, den Bundestag so zusammenzusetzen, wie sie das wollen. Mit ein Grund dafür, dass so viele Männer drin sind, ist ja zum Beispiel auch der Einzug der AfD, eine ausgesprochen männlich dominierte Partei. Also man kann dem entgegenhalten, wenn die Wähler in dem Fall das wollen, dann ist das ihr Wille.
Wenn gar keine Frauen zur Auswahl stehen, wird ja nicht das Wahlrecht der Wähler und Wählerinnen eingeschränkt. Mein Vorschlag schränkt das Recht der Parteien ein. Das stimmt. Die können bisher frei wählen, ob sie einen Mann oder eine Frau aufstellen. In Zukunft müssen sie beides machen. Das schränkt aber nicht die Möglichkeiten der Wähler ein. Im Gegenteil, die haben jetzt eine größere Auswahlmöglichkeit. Und sie können den bestmöglichen Mann und die bestmögliche Frau gleichzeitig wählen. Also aus Sicht der Wähler gibt es eher ein Mehr an Entscheidungsmöglichkeiten als ein Weniger. Und die Parteien, ja, die müssen sich natürlich an diese Regel halten. Viele Parteien haben ja Quoten schon heute, wie die SPD, die Grünen und die Linken, die haben Quoten auf den Landeslisten, 40% oder 50%, je nachdem. Sodass von der Seite her schon gewährleistet ist, dass Frauen in den Bundestag kommen, aber das größte Manko, das größte Defizit bei der Beteiligung von Frauen im Bundestag entsteht dadurch, dass in den Wahlkreisen überwiegend männliche Platzhirsche antreten und die Frauen da meist die schlechteren Karten haben.
Beobachtung bei vielen Parteien.
Das ist bei vielen Parteien so.
Das Wahlrecht folgt jetzt also im Grunde einem einfachen Prinzip. Das Wahlvolk sucht sich in völlig freier Selbstbestimmung seine Vertreterinnen oder Vertreter. Und das würde eben durch eine Quotierung jetzt mit Blick auf Geschlechterparität grundsätzlich geändert. Und natürlich liegt auch die Frage nahe, läge es dann nicht nahe, auch über andere Quoten zu sprechen. Man sagt, Frauen und Männer sollen gleich repräsentiert werden. Das kann man auch auf andere soziale Gruppen der Bevölkerung wenden. Quote für Menschen mit Behinderungen, für Einkommensgruppen, für Menschen mit Migrationshintergrund. Also wenn man will, das Parlament, wenn man als Ziel setzt, das Parlament bildet die Zusammensetzung der Bevölkerung halbwegs adäquat ab, dann kann man da viele Quoten einführen.
Ja, aber davon rate ich ab. In der Tat, das wird ja auch gefordert oder diskutiert. Also natürlich sollte das Parlament möglichst exakt die gesellschaftliche Zusammensetzung unserer Bevölkerung widerspiegeln. Man nennt das ja auch nicht umsonst repräsentative Demokratie. Wenn nur einzelne Machtgruppen im Parlament sich vertreten fühlen und große Gruppen ausgeschlossen sind, ist das natürlich kein guter Zustand für eine parlamentarische Demokratie. Da muss man dann aber mit anderen Mitteln arbeiten. Da muss man in den Parteien arbeiten dafür, dass auch Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund aufgestellt werden. Bei der Geschlechterfrage gibt es einen großen Unterschied. Und das ist unser Grundgesetz. Und da gab es eine Abgeordnete, Elisabeth Selbert, von der SPD im Parlamentarischen Rat, die hat es geschafft, auch durch eine Postkartenaktion den Satz im Grundgesetz, den die Männer erst nicht wollten, durchzusetzen: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und der steht da. Und der muss ernst genommen werden. Und dann ist später noch ein zweiter Satz hinzugefügt worden. Es ist die Aufgabe des Staates oder der Politik, genau weiß ich nicht, wie es da steht, auf die Beseitigung faktischer Nachteile hinzuwirken. Also wir haben einen Verfassungsauftrag dafür, dass sich unser Parlament einigermaßen gleichmäßig aus Männern und Frauen zusammensetzt. Und das sollten wir auch ernst nehmen.
Wenn man das ändern würde, und das ist interessant, könnte das durch eine einfache Mehrheit passieren. Das Wahlrecht ist einfaches Gesetz. Das erstaunt manchmal, wenn wir jetzt auch auf den bevorstehenden 70. Geburtstag des Grundgesetzes schauen. Ganz wesentliche Bestimmungen für die Funktionsweise der Demokratie, wie wir sie seit 70 Jahren leben, sind einfaches Recht, können leicht geändert werden in die eine oder auch in eine andere Richtung. Wir sehen das in Europa auch, wie leicht Grundsätze von liberaler Demokratie durch Mehrheiten, durch populistische Mehrheiten auf einmal verschoben werden und die verfassungsrechtlich gegebenen Möglichkeiten teilweise dann mit einfachen Mehrheiten genutzt werden, um den Kern von liberalen parlamentarischen Demokratien auszuhöhlen. Wäre der Geburtstag des Grundgesetzes nicht eine Gelegenheit, solche fundamentalen Regeln wie etwa Grundsätze des Wahlrechts im Grundgesetz zu ändern, damit auch abzusichern?
Das hat Vor- und Nachteile. Wir haben ja wichtige Grundsätze schon in Artikel 38 abgesichert. Freie, gleiche, geheime, allgemeine Wahlen. Das Frauenrecht ist da abgesichert in den allgemeinen Wahlen. Dann haben wir daneben noch das Bundeswahlgesetz. Und in der Tat, da haben Sie recht, Herr Detjen, das kann durch einfache Mehrheit geändert werden. Aber da sage ich, da sollte man vorsichtig sein, denn Wahlrecht ist angewandtes Verfassungsrecht. Es geht da um die delikate Frage, wie sind die Spielregeln der Demokratie? Und das Wahlrecht darf nicht missbraucht werden, damit Mehrheiten ihre Mehrheit besser absichern können, sondern das Wahlrecht muss fair sein, muss faire Spielregeln ermöglichen. Und deshalb wäre natürlich gut, wenn wir diese anstehende Reform jetzt auf eine breite Mehrheit im Bundestag stützen, wenn auch Oppositionsfraktionen bei der Reform mitmachen. Ich glaube, alle haben verstanden, dass der Bundestag zu groß ist. Es haben auch alle verstanden, dass 31% Frauen zu wenig sind im Bundestag. Und deshalb haben wir die Chance, diese Reformen auf eine breite Mehrheit zu stellen. Und falls das von mir vorgeschlagene Dreistimmenwahlrecht kommen sollte, das weiß ich nicht, ob das so schnell kommt, aber wenn es kommt, könnte man natürlich auch ins Grundgesetz den Satz hineinschreiben: In jedem Wahlkreis wird ein Mann und eine Frau gewählt.
Frage dafür dann, das braucht Zeit, aber die Legislaturperiode, wenn sie normal läuft, dauert ja noch eine Weile. Frage an den SPD-Politiker, läuft sie noch normal oder endet sie schon Ende des Jahres?
Ich glaube, dass die Regierung im Augenblick Tritt gefasst hat. Es werden die richtigen Themen diskutiert. Es ist ja einiges auch wirklich jetzt auf den Weg gekommen. Die Verfassung wird geändert, sodass der Bund seine Finanzkraft für die bessere Ausstattung der Schulen in Deutschland zur Verfügung stellen kann. Wir haben ein Digitalisierungsprogramm von 5 Milliarden Euro für die Schulen. Wir stellen Geld zur Verfügung für die Entwicklung künstlicher Intelligenz, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren. Wir haben sehr viel Mittel bereitgestellt jetzt auch für schnelle Netze, für Breitband. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur in diesem Land, wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen. Und ich glaube, dass die Regierung im Augenblick gute Arbeit macht. Und deshalb macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, über das Ende dieser Regierung zu spekulieren, sondern die soll ihre Arbeit weitermachen.
Also, das war am Schluss jetzt nochmal der SPD-Politiker Thomas Oppermann. Herr Vizepräsident, vielen Dank.
Ich danke auch.
In den Kulturfragen hörten Sie den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung des Deutschlandfunks im Berliner Reichstag. Stefan Detjen sprach mit dem Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann.